Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Wer kommt mit Krisen besser zurecht, Männer oder Frauen? Diese Frage hat unseren Hörer Johannes, der übrigens selbst vom Fach ist, so beschäftigt, dass er uns vorgeschlagen hat, der Sache mal auf den Grund zu gehen, und das tun wir jetzt. Willkommen zu Dutro Wissen. Das ist der Wissenschaftspodcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post, und ich bin Ursula Reinfeld.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir reden heute wieder mal über die Widerstandsfähigkeit von Menschen in Krisensituationen, und davon gibt es ja reichlich im Moment. Und wir machen das heute mit dem Schwerpunkt, wen trifft es eigentlich härter, Männer oder Frauen? Da gibt es eine Menge Vorurteile und manchmal auch überraschende Selbsteinschätzungen, aber wenig Gewissheit. Und weil wir das ein bisschen genauer haben wollen, habe ich mich mit Klaus Lieb verabredet, dem wissenschaftlichen Geschäftsführer des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz, und er ist auch Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Mainz. Hallo, Herr Lieb.
Hallo, ich freue mich, dass wir hier gemeinsam sprechen.
Ja, ich freue mich auch total, weil wir über ein Thema reden wollen, das einer unserer Hörer uns vorgeschlagen hat, nämlich die Frage, wer ist eigentlich resilienter, Männer oder Frauen?
Ja, so eine gute Frage, die komplex zu beantworten ist und auf die es keine einfache Antwort gibt. Also im Sinne, Frauen sind immer resilienter als Männer, das kann man so nicht sagen. Es gibt ganz unterschiedliche Daten dazu, und es ist auch so, dass das Geschlecht meistens mit anderen Faktoren interagiert, ja, zum Beispiel mit Fragen der Bildung oder auch des Status im sozioökonomischen Bereich. Ja, wie viele Ressourcen hat man zur Verfügung, wie viel Informationen kann man sich beschaffen? Das sind alles moderierende Faktoren, die dann auch solche Geschlechtsunterschiede erklären können.
Was ist Resilienz?
Ja, Resilienz ist die Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit trotz Stress, trotz Belastungen, trotz auch Lebenskrisen oder Traumata. Also die Menschen sind resilient, die nach solchen Phasen eben sehr schnell ihre psychische Stabilität zurückgewinnen oder halt gar keine starken Reaktionen psychischer Natur aufweisen. Aber so eine normale Reaktion auf eine Belastung ist natürlich auch, dass man erstmal Schlafstörungen hat und gedanklich belastet ist und so weiter. Aber wenn das nicht anhält, sondern die psychische normale Verfassung schnell wieder zurückgewonnen wird, dann spricht man von Resilienz.
Und was ist normal? Also wie schnell muss ich wieder stabil werden nach einer Krise, zum Beispiel nach der Covid-Krise, um zu sagen, ich bin eine resiliente Person oder eben ich habe ein Resilienzproblem, ich sollte mir das mal angucken?
Das ist eine sehr gute Frage, weil die nämlich, wie wir jetzt gesehen haben, in unseren Untersuchungen gar nicht so eindeutig beantwortet werden kann. Ich würde jetzt aber mal klinisch sagen, also wer jetzt so 2, 3, 4, 5 Wochen nach so einer Belastung eben gar nicht rauskommt aus den Schleifen, ständig sehr stark belastet ist, die Symptomatik weiter anhält, der hat dann schon ein Risiko, dann, dass das Ganze in eine Konstellation übergeht, wo man dann auch schauen muss, ist das dann schon eine Depression oder eine Angststörung, die sich daraus entwickelt hat. Aber man würde das in der Regel dann auch erwarten, dass es so innerhalb von wenigen Wochen dann auch wieder in den Normalzustand zurückfedert.
Gibt es Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Personen, was Resilienz betrifft?
Ja, das haben wir in der Corona-Pandemie eigentlich gesehen, dass die betroffenen Älteren zumindest so auch am Anfang gesagt haben, ja, wir haben schon ganz andere Belastungen gehabt, wir konnten auch schon andere Dinge bewältigen in unserem Leben, ja, wir konnten zurückschauen und konnten sehen, aha, was hat uns damals geholfen in so einer Krisensituation, und dann haben die Personen das eben wieder anwenden können. Und man sieht natürlich, dass ältere Menschen, gerade wenn sie dann eben schon etabliert sind, wenn die Kinder aus dem Haus sind, waren die natürlich in der Ehe zum Beispiel sehr gut dann da gerüstet, jetzt auch zu sagen, okay, wir haben uns beide, wir wohnen vielleicht in der Wohnung oder gar in einem Haus und haben sogar noch einen Garten und haben eben nicht die Probleme gehabt, die jetzt junge Menschen hatten in der Pandemie, die eben auf Sozialkontakte verzichten mussten und damit auch ganz viele wesentliche und wichtige Erfahrungen nicht machen konnten. Also das spielt einfach zusammen mit der Situation, ja. Und wenn wir dann ältere Menschen anschauen, die isoliert leben, die allein leben und die keine Nachbarn hatten, die sich gekümmert haben, bei denen hat es natürlich ganz anders ausgesehen und die waren natürlich entsprechend auch stark belastet.
Das kann ich mir aber ja alles nicht bestellen oder in ein Familienhaus kann ich nicht trainieren. Was kann ich tun oder was können Menschen tun, um stabiler, resilienter zu werden?
Ja, das ist eigentlich ja eine Sache, die man ja nicht erst machen sollte, wenn die Krise da ist, sondern Resilienz hat ja was mit Prävention zu tun. Ja, also ich mache mich stark für Belastungen. Also ich bereite mich vor, ich versuche Dinge zu tun, die mich dann, wenn Krisen kommen, eben stark machen. Und da würde ich jetzt erstmal so mit ganz grundsätzlichen, basalen Überlegungen anfangen, die nämlich einfach darin bestehen, dass man zunächst mal die körperliche Aktivität hochhält, ja, also Menschen, die sich regelmäßig bewegen, und da braucht man auch nicht diese ominösen 10.000 Schritte, sondern ja, so 7.000 Schritte gibt es Studien ganz schön, die das zeigen, dass man da stabiler psychisch ist, also sich regelmäßig körperlich zu aktivieren, auf einen gesunden Schlaf zu achten, auf eine ausgewogene Ernährung und auch weniger Alkohol zu trinken. Das sind so grundsätzliche Dinge, die man beachten kann, damit man psychisch einfach langfristig stabiler ist. Also es interagiert auf jeden Fall immer miteinander, so dass wir sagen, in der Resilienzförderung ist einfach sehr wichtig, in guten, stabilen Phasen auch daran zu denken, dass die Zeiten eben nicht immer gleich sind, sondern dass ich mich da vorbereiten kann. Und das Schöne ist, dass ich eben mit den Faktoren, die ich genannt habe, eben nicht nur die psychische Gesundheit stabilisiere, sondern auch die körperliche. Also alles, was fürs Herz sozusagen gut ist, ist auch fürs Gehirn sozusagen gut. Und damit kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Und dann ist es aber so, dass Menschen, die materiell im Wohlstand leben und die besser gebildet sind, mehr Resilienz haben als Menschen, die arm sind und die möglicherweise nur einen einfachen oder keinen Schulabschluss haben?
Also das ist tatsächlich richtig und schon auch ein ganz wichtiger Faktor, den man bei diesen ganzen Diskussionen mit berücksichtigen muss, dass solche demografischen Faktoren hier einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Und das heißt natürlich auch, dass solche Themen wie soziale Gerechtigkeit, wie Aufstiegschancen, dass das alles natürlich sehr große Faktoren sind, auch für die psychische Gesundheit. So dass also es nicht nur darauf ankommt, was muss oder kann der Einzelne machen, sondern auch, was kann die Gesellschaft machen, ja, was kann so ein gesellschaftliches System leisten, damit es den Menschen gut geht. Aber die individuellen Faktoren sind natürlich immer da und die können es natürlich auch trainieren. Und ein schönes Beispiel ist eigentlich für sozialen Zusammenhang zu sorgen. Ja, also soziale Unterstützung ist eigentlich mit der größte Faktor. Und wenn ich bei uns in der Klinik zum Beispiel die Patienten frage, wie viele Leute haben sie denn, auf die sie sich verlassen können, dann sind das eben häufig, also in der Regel sehr viel weniger als bei denen, die psychisch gesund sind. Also so eine Vorbereitung, auch sein soziales Netz auszubauen in guten Zeiten, ist sicher ein guter Rat, ja, um sich stabil zu halten.
Aber wie trainiert man denn sowas?
Ja, trainieren ist halt, das ist, glaube ich, auch wirklich eine aktive Aufgabe, die man sich auch immer wieder vornehmen muss. Natürlich sind da häufig Barrieren, Leute anzusprechen, ja, und auf andere zuzugehen. Aber natürlich, und das machen wir viel auch in Therapien, dass natürlich da viele Verzerrungen, also kognitive Hürden sozusagen in den Köpfen der einzelnen bestehen, die eigentlich gar keine Grundlage haben, sondern das sind eben Barrieren, die häufig dann gebaut werden. Aber wenn es so viele Menschen gibt, die auch unter Einsamkeit leiden, dann können die sich schon auch zusammentun und versuchen eben auch gemeinsam darauf auf die anderen zuzugehen und da auch dann das soziale Netzwerk auszubauen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, den man in guten Zeiten angehen sollte.
Wir haben uns ja verabredet, um über Männer und Frauen zu reden, also über die Frage, wer ist denn eigentlich resilienter? Fangen wir doch mal mit Kindern und Jugendlichen an. Gibt es da Unterschiede, frühe Unterschiede, wo man schon sehen kann, das ist eine Person, die vermutlich in ihrem Leben wenig Probleme haben wird, durch Krisen zu kommen, und das ist eine, bei der man sich ein bisschen Sorgen machen muss?
Naja, wir sagen ja eigentlich nicht, dass Resilienz irgendwie eine angeborene oder früh erworbene Fähigkeit ist, die man dann hat oder nicht hat oder die immer unverändert bleibt, sondern das Schöne ist ja, dass wir sehen, dass auch Menschen, junge Menschen, die eigentlich schlechte Startvoraussetzungen haben, ganz, ganz tolle Verläufe machen können. Und wir sehen auch, dass junge Menschen, die Belastung wegstecken müssen oder bearbeiten müssen, dann eben an solchen Erfahrungen dann auch reifen und weiterkommen. Also das heißt mit anderen Worten, Resilienz ist was Dynamisches, das sich verändern kann. Und jemand, der schlechte Startchancen hat, kann auch einen ganz, ganz tollen Outcome haben und kann über sich hinauswachsen, während andere, die vielleicht super gute Startbedingungen haben in allerlei Hinsicht, können sehr viel schwieriger haben. Also man kann es wiederum nicht verallgemeinern.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Ich habe eine Studie in der Universität Innsbruck gesehen aus dem vergangenen Jahr. Da hieß es, dass Eltern und Lehrer die Kinder und Jugendlichen für viel resilienter gehalten hätten als die sich selbst. Also hat die Überschätzung von Erwachsenen eine Rolle gespielt, eben diese Kinder von der Schule einfach abzuschneiden und zu denken, das wird schon gut gehen?
Ja, grundsätzlich ist es mal was Positives, den anderen das auch zuzusprechen, ja, und solche Fähigkeiten auch zu attribuieren. Das würde ich auch für Eltern grundsätzlich empfehlen, dass man eben schon davon ausgeht, dass Kinder und Jugendliche auch natürlich erstmal in der Lage sind, auch mit Belastungen umzugehen. Und es wäre jetzt auch ganz verkehrt zu sagen, die sollen nicht ihre Erfahrung machen, ja, oder die packen wir jetzt nur in irgendwelche, packen wir in den Kokon ein und die dürfen jetzt auch keinen Stress mehr haben. Das wäre sicher falsch, weil so grundsätzlich schon jeder auch Fähigkeiten hat, mit solchen Dingen umzugehen. Aber ich glaube einfach, dass in der Pandemie war es einfach zu viel. Und ich glaube, da gehört dann schon auch dazu, dass eben, sagen wir mal, die Verhältnisse, also nicht nur die Person selber dafür sorgen muss, dass das dann irgendwie besser geht, sondern auch die Umstände so sind, dass das gut bewältigt werden kann. Und das haben wir ja auch bei Schulen gesehen, die dann ganz toll digitalisiert oder dann viele Möglichkeiten geschaffen haben, trotzdem Sozialkontakt zu haben über gute digitale Tools, dass die dann auch viel besser damit zurechtgekommen sind. Also das kann nicht nur die Aufgabe des Einzelnen sein.
Sind denn Jungs besser damit zurechtgekommen als Mädchen? Das ist ja so eine allgemeine Wahrnehmung gewesen, dass Mädchen besonders stark gelitten hätten.
Ja, das ist ja grundsätzlich so, dass Frauen im Vergleich zu Männern, ich betrachte jetzt erstmal so die Gesamtdatenlage, also wenn man jetzt repräsentative Studien heranzieht, also repräsentativ heißt das, das ist eine Gruppe von Menschen, sagen wir mal 1000 Personen, die eben vom Alter, vom Geschlecht, vom sozioökonomischen Zustand sozusagen die Gesamtbevölkerung so in ihrer Breite abdecken, repräsentativ widerspiegeln. Ja. Und wenn man solche Studien anschaut, dann ist interessanterweise so tatsächlich, dass die Frauen ihre Resilienz, also diese Fähigkeit, sich schnell zu erholen nach Stress und Belastungen, dass sie die schlechter einschätzen. Also die bewerten sich selber als schlechter in der Lage, schnell wieder da rauszukommen. Ja. Und das ist natürlich jetzt nicht, also das ist wahrscheinlich nicht genetisch und das ist wahrscheinlich auch nicht hormonell bedingt oder so, sondern das hat viel mit Wahrnehmung zu tun, also Selbstattribution, ja, dass also so Männer sind häufig, die treten auf und sagen, das kann ich, ja, den Job kann ich übernehmen, das ist für mich kein Problem, und überschätzen sich tendenziell eher. Frauen sind da vorsichtiger, sind da kritischer und sind vielleicht auch, und das hat man auch gesehen, Risiken und Belastungen werden stärker wahrgenommen auch.
Sind Frauen da ehrlicher zu sich selbst als Männer oder haben Männer einfach weniger Belastungen?
Das ist sicher so eine Wahrnehmungsfrage, dass Frauen da eher bereit sind, eben solche, sagen wir mal, auch Gefühlszustände eher auch wahrzunehmen, zuzulassen. Männer das so von sich, ein bisschen dieses Psycho-Zeug da eher vielleicht von sich weghalten oder da vielleicht auch stark sein wollen oder so. Und da finde ich es eigentlich, interessant oder wichtig, dass man schauen muss, wie kommen eigentlich die Leute dann durch die Stresssituation. Und da gibt es eigentlich ziemlich, also recht wenig Studien. Also wie die tatsächlich dann in schwierigen Situationen wieder zurückkommen. Und bei diesen Verlaufsstudien schaut man an, wie haben Frauen und Männer auf die Stressfaktoren reagiert. Und da sieht man dann nicht mehr so viele Unterschiede. Ja. Also wer da besser fährt, kann man dann eigentlich gar nicht sagen. Also ich sag immer, wenn so ein Mann nie auf sich achtet, ja, und alles von sich weiß und den Stress gar nicht wahrnimmt, ja, dann mag der vielleicht ganz gut eine Zeit lang damit zurechtkommen, aber plötzlich hat er einen Herzinfarkt. Und hat es gar nicht gemerkt, sozusagen, dass er
eigentlich. Ich wollte gerade sagen, am Ende ist es ja so, dass Männer früher sterben, und ich glaube, dass auch die Suizidrate von Männern höher ist als die von Frauen. Also wenn man es ganz zynisch betrachten würde, würde man sagen, so weit ist es dann mit der Resilienz vielleicht doch nicht gewesen.
Also das ist immer die Frage, ja, wie ist jemand aus einer Stresssituation rausgekommen, ja? Und darauf kommt es an, und da gibt es dann nicht mehr so große Faktoren. Und man muss natürlich auch die Gesamtlage auf der Welt anschauen. Und da ist oft so, dass Frauen viel weniger Zugänge haben zu Ressourcen, die ihnen helfen, Krisen zu bewältigen. Auch sehr viel weniger an Informationen kommen, wie man sich überhaupt helfen lassen kann. Ja, und natürlich die Bildung auch häufig sehr viel geringer ist. Und das sind alles Faktoren, die auch nochmal erklären, warum das so wichtig ist, dass sagen wir mal, auch so Entwicklungshilfe oder dass Frauen, also auch Frauenförderung in anderen Ländern, einfach unter dem Aspekt auch eine Gleichberechtigung hergeht. Es lohnt sich auch immer ein bisschen den Blick über Deutschland hinaus in die Welt auch zu nehmen.
Ich würde gerne nur noch, weil wir jetzt in den vergangenen Wochen so wahnsinnig viel über soziale Medien geredet haben und über die Frage, ob die uns gut tun oder nicht, fragen, spielt die Benutzung oder der Gebrauch von sozialen Medien auch eine Rolle bei der Frage nach der Einschätzung, bin ich gut genug, bin ich tough genug, kann ich mit Herausforderungen gut umgehen oder kann ich es eher nicht?
Ja, ich würde sagen, grundsätzlich sind ja soziale Medien jetzt auch nichts grundsätzlich Schlechtes oder so. Also man kann ja dadurch soziale Kontakte haben, die man früher gar nicht so haben konnte. Ja, also das ist ja erstmal grundsätzlich positiv. Wenn natürlich, sagen wir mal, da Bilder vermittelt werden, die wenig hilfreich sind für das selbst eigene Selbstwert erleben zum Beispiel, oder wenn gebobbt wird oder so über diese Medien, dann ist es natürlich problematisch und wird sicherlich auch die Resilienz stören. Und ich denke auch, dass natürlich ein sozialer Medienkonsum, der über einen zu langen Zeitraum pro Tag geht, natürlich auch so eine grundsätzliche Daueraufmerksamkeit erfordert, die dann wieder kaum Raum lässt für anderes. Und ich glaube, dass gerade so junge Gehirne auch da Abwechslung von verschiedenen Input brauchen. Also das ist eine Gemengelage, würde ich sagen. Ich finde es grundsätzlich gut, dass man den Konsum beschränkt bei jungen Menschen, ja, dass man ihn nicht komplett verbietet. Das halte ich, ist natürlich verkehrt, also ist Quatsch, aber dass man da verantwortlich damit umgeht, und da kann das auch ein Tool sein, wo man sich dann eben auch Hilfe sucht, kann das ein wunderbares Tool sein, das einen auch unterstützt.
Würden Sie Männern und Frauen unterschiedliche therapeutische Ansätze empfehlen?
Ja, wir haben das grundsätzlich eigentlich nicht. Also das gibt es sehr wenig, sagen wir mal, in den Psychotherapien. Also wenn eine psychische Erkrankung vorliegt, jetzt in den Resilienzkonzepten würde ich es gar nicht so sehen. Also es gibt natürlich, also wenn jetzt zum Beispiel für Gesundheitspersonal solche resilienzfördernde Trainings angeboten werden, dann wird das häufig von Frauen oder sehr viel häufiger wahrgenommen, aber die Programme sind jetzt nicht so spezifisch jetzt für Frauen oder Männer, weil eben sowohl Frauen als auch Männer eben gleiche oder unterschiedliche Resilienzfaktoren für sich wichtig finden. Ja, der eine macht mehr, übt mehr seinen sozialen Umfeld zu stärken, die nächste möchte vielleicht die positive Neubewertung, also auch was Positives in der Belastung zu sehen, vielleicht trainieren, und der nächste sein Optimismus. Also das ist aber eher geschlechtsunabhängig.
Und wie trainiert man so Optimismus oder positive Wertung von Krisen? Wie macht man das?
Ja, das kann man natürlich an sehr vielen Übungen dann selber durchmachen. Aber das Wichtigste ist einfach, diese Dinge, die wirklich auf der Hand liegen, auch selber auszuprobieren. Und meistens kann man sogar selber, es gibt sehr viele Angebote im Internet, in Selbsthilfebüchern, da braucht nicht jeder einen Therapeut, sondern man kann sich auch sehr viel selber gut aneignen und trainieren. Ich sage immer, die Menschen sind eigentlich grundsätzlich, und das ist das Schöne, Resilienz begabt. Ja, wir sehen also nach Belastung sehr viel mehr positive Verläufe, also 80% oder können einfach mit Stress gut umgehen und sich stabil halten. Und das ist die positive Nachricht. Und die es nicht so gut können, die brauchen auch unsere Aufmerksamkeit.
Und unter anderem kann man empfehlen die Webseite Ihres Hauses, Ihres Instituts, wo man auch sehr, sehr viele Punkte sehen kann, am Leibniz-Institut für Resilienzforschung, was man tun kann und wo es Anlaufstellen gibt, um sich von trüben, von dunklen und aber eben auch von einfach einsamen Gedanken zu verabschieden. Dankeschön, Herr Lieb.
Vielen Dank.
Und wenn ihr euch für die Themen von Klaus Lieb interessiert, habe ich noch einen Hinweis neben der Webseite des LIR. Klaus Lieb schreibt alle 2 Wochen mittwochs eine Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu seinen Themen. Und uns gibt es natürlich dann nächste Woche schon wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss, herzliche Grüße, eure Ursula Beidenfeld.
Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.